ARD.
Ich korrigiere nicht nur, damit die Schüler irgendwie was zurückbekommen, den Fünfer, den Vierer, den Dreier, den Zweier, den Einser, sondern um zu erkennen für mich, was hat im Unterricht funktioniert und was hat im Unterricht nicht funktioniert.
Genauso sehe ich das auch. Im Übrigen möchte ich nur mal darauf hinweisen, jedes Mal, wenn so ein Test geschrieben wird, wird nicht unterrichtet. Es geht also auch Unterrichtszeit verloren dadurch. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge von Die Schule brennt begrüßen wir zwei herausragende Persönlichkeiten, den Astrophysiker, Wissenschaftsjournalisten, Hochschullehrer für Philosophie, Professor Harald Lesch sowie den Erziehungswissenschaftler Professor Klaus Zierer. Gemeinsam haben sie das Buch Gute Bildung sieht anders aus verfasst, in dem sie eine grundlegende Neuausrichtung unseres Bildungssystems fordern. Lieber Klaus, lieber Harald, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, guten Morgen, Bob.
Hi. Hallo, danke für die Einladung.
Ihr betont, dass Bildung mehr ist als reine Wissensvermittlung. Wie definiert ihr Bildung und welche Kompetenzen sollte Schule eurer Meinung nach vorrangig fördern? Harald.
Bildung ist Orientierung in Raum und Zeit. Ich muss wissen, wo ich bin. Ich muss wissen, woher ich komme, in welcher Zeit ich lebe, in welcher Umgebung ich lebe, sozial, geografisch, klimatisch sozusagen. Und zugleich muss ich wesentliche Fähigkeiten besitzen, um diese Räume in Zeit und Raum gut durchdringen zu können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Texte und Zahlen eine große Rolle spielen. Insofern ist Schreiben, Lesen und Rechnen, glaube ich, erstmal so ein fundamentaler Raum, der aufgespannt wird. Und wenn ich diese drei Fähigkeiten gut beherrsche, also richtig gut beherrsche, dann kann ich anfangen, mich mit etwas höher entwickelteren Instrumenten zu beschäftigen. Dazu gehört aber auch, dass ich sowohl körperlich wie auch in dem Land Phantasien, würde ich sagen, also in der Kreativität, möglichst gut aufgestellt bin. Das heißt, wir sollten Musik, Sport, Kunst, Werken und alles, was dazugehört, was uns zum Menschen macht, sollte in der Schule unbedingt unterrichtet werden. Ich sage immer, wenn ich einen Außerirdischen träfe, würde ich ihn nicht nach der Mathematik und nach den Naturgesetzen befragen, sind die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, welche Bilder malt ihr, welche Musik macht ihr, an welche Götter glaubt ihr und welche Märchen erzählt ihr euren Kindern. Das gehört für mich alles zur Bildung.
Klaus, gibt's da noch was, was du ergänzen würdest?
Harald hat ja den Bogen wunderbar aufgespannt in eine Bildungsphilosophie hinein, die ja nun schon seit über tausenden von Jahren in der Menschheit existiert. Vielleicht kurz gefasst ist es die Autorschaft des eigenen Lebens, dass wir Mensch uns selbst bilden. Es liegt an uns, was wir aus unserem Leben machen. Und dafür brauche ich Wissen und Können, klar, in den genannten Bereichen. Ich brauche aber einen Wertekontext, ich brauche Orientierung dessen, ich muss Entscheidungen treffen können, ich muss Verantwortung übernehmen können. Und das ist beispielsweise, wir kommen ja beide aus Bayern, in der bayerischen Verfassung recht schön umschrieben, wenn es heißt, Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern Herz und Charakter bilden. Also diese Breite in Denken ist wichtig, wenn wir über Bildung sprechen. Und dann bin ich eben nicht nur in der Mathematik, in Deutsch, so wichtig all das ist, ohne Frage, sondern der musische, der künstlerische, der sportliche Bereich, all das gehört mit dazu und ist wesentlich für Bildungsprozesse.
Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, weil mich das in eurem Buch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Überrascht nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr nicht ein humanistisches Bildungsideal habt, sondern weil ich tatsächlich eher gedacht hätte, dass es in eine Form von auch MINT-Orientierung geht und plötzlich steht da mehr Kunst und Kultur. Zuvor aber als kleine Anekdote, du hast mich ja sehr geprägt mit deinem Buch Wie Bildung gelingt, ein Gespräch mit Ursula Forstner. Denn dort habt ihr den englischen Philosophen Alfred North Whitehead ausgegraben, der Bildung definiert als der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und ehrlich gesagt bin ich noch über keine Definition gestolpert, die all das, was ihr gerade gesagt habt, in einen so prägnanten Satz bringt. Da gehst du dann auch mit, oder?
Aber ja, na klar. Also du sagst, Bob, ausgegraben, er ist nur in Europa unbekannt. In weiten Teilen der angloamerikanischen Philosophie ist Whitehead einer der ganz großen Helden, weil er etwas getan hat, was in Europa einfach lange Zeit völlig vergessen worden ist. Er hat nämlich auf die Prozesse geachtet. Das Werden von. Und wenn wir das mal in die Schule übersetzen, dann geht es um das gedeihliche Leben derjenigen, die dort unterrichtet werden, aber auch derjenigen, die dort unterrichten. Also insofern kann man praktisch nur fragen, was für Fähigkeiten brauche ich denn, um in Zukunft gedeihlich mit all dem, wovon ich noch gar nicht weiß, was auf mich zukommen wird, eigentlich umgehen kann. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten, über die wir Menschen verfügen, ist Kreativität. Also mit völlig neuen, möglicherweise in Anführungsstrichen unberechenbaren Situationen, doch noch gut umgehen zu können. Und zwar in dem Wertekanon auch, den Klaus eben angesprochen hat. Und deswegen sind diese kreativen Fächer mindestens genauso wichtig wie die naturwissenschaftlichen. Die naturwissenschaftlichen, auch die mathematischen, das sind ja Inventurfächer auf den ersten Blick. Das wird gezeigt, was ist denn da draußen der Fall und wie hängt das zusammen? Aber wenn ich frage, wie gehe ich denn damit um? Was ist denn das Menschsein? Wie gehe ich als Mensch mit all dem um, was da draußen ist? Und da sind die kreativen Fächer das A und das O. Und da würde ich immer sagen, wenn man in der Wissenschaftsgeschichte sich anschaut, wir haben nur ganz wenige Nerds gewissermaßen, die mit so einer Inselbegabung da durchgegangen sind. Die ganz großen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind alle eher auch in den anderen Bereichen richtig, richtig gut gewesen.
Ihr habt gerade gesagt, dass ihr in Bayern situiert seid. Das ist insofern interessant, als dass dort ja als Reaktion der, man könnte sagen, dramatischen Iglo-Studie, glaube ich auch, der PISA-Studie auch, aber der Iglo-Studie, die gezeigt hat, dass 25% der Kinder vorm Eintritt in die weiterführenden Schule eben nicht richtig lesen und schreiben können. Die Reaktion in Bayern war, wir müssen Sprache mehr fördern. Wo zwacken wir es am besten ab? Genau bei jenen Fächern, bei Werken und bei Kunst. Klaus, wie kann das sein, dass eigentlich sozusagen in der Verwaltungslogik genau dort weggenommen wird, wo ihr ja eigentlich sagt, hier beginnt eigentlich dieser Menschwerdungsprozess, diese Form von Bildung, die mehr ist als eine Inventurliste eines Kanons, die man ja, würde ich jetzt ergänzen, auch sich später noch aneignen kann, wenn man dann das Interesse, was man selber hat, gefunden hat.
Bob, das, was du beschreibst, ist eigentlich sogar ein doppelter Fehlschluss. Der erste besteht ja zunächst mal darin, dass die Bildungspolitik tatsächlich glaubt, mehr vom Gleichen führe zu besseren Leistungen in diesem Bereich. Und gerade PISA selbst weist ja wunderbar nach, dass ein Mehr an Deutsch- und Matheunterricht, wenn ich den Grundlegend auf den Kopf stelle, nicht zu einer besseren Lernleistung führt. Das heißt, man müsste viel mehr in dieser Debatte, und das hat die Bildungspolitik bis heute ja nicht verstanden, auf die Qualität des Unterrichts schauen und zu hinterfragen, ja, was passiert denn in unserem Unterricht eigentlich, dass dieser zu solch schwachen Lernleistungen letztlich führt. Und das ist der erste Fehlschluss. Und den zweiten Fehlschluss, den machst du recht schön deutlich, wenn wir Schule nur noch auf diese Fächer hintrimmen, dann führt es nicht nur zu einer furchtbaren Ökonomisierung von Bildung, sondern auch zu einer furchtbaren Verringerung des Menschseins, zu einer Reduzierung des Menschseins auf diese drei Bereiche, so wichtig die sind. Wir müssen den Fokus hier öffnen, weil, und da sind, wie ich finde, so Theorien wie von Howard Gardner mit seinen multiplen Intelligenzen recht schön, weil er eben nachweist, dass auch diese Intelligenzen des Lesens, des Rechnens, des Schreibens durchaus in einem Zusammenhang stehen mit kreativen Kompetenzen, mit kritischen Kompetenzen, mit motivationalen Fragen, mit emotionalen Fragen. Und das ist genau das, was Harald jetzt an einzelnen Wissenschaftlerpersönlichkeiten auch deutlich gemacht hat. Die sind nicht nur Experte in ihrem ganz kleinen Bereich, sondern die sind ein Stück weit umfassend gebildet, weil sie wissen, all das gehört zusammen und prägt mich, befördert letztendlich meinen Bildungsprozess. Und drum ein zweiter Fehlschluss, der aus meiner Sicht daher rührt, dass die Bildungspolitik weder die Empirie verstanden hat, noch eine Bildungsvision letztendlich hat, wie eine gute Schule heute ausschauen sollte.
Ich muss da noch mal kurz ein bisschen drauf rumreiten, denn sowohl meine eigene Erfahrung als auch die Beschäftigung mit Bildung, Bildungspolitik und Verwaltung lassen mich in Anlehnung an den Soziologen Amit Nasehi, der davon spricht, dass Organisationen organisieren, was Organisationen organisieren können. Im Anschluss an ihn habe ich gesagt, Schulen neigen dazu, alles zu operationalisieren. Das ist aber durchaus ein Problem, denn vieles von dem, was ihr auch fordert, steht teilweise sogar in den Leitgedanken zum Bildungserwerb, die offiziell von den Kultusministerien rausgegangen sind. Also nehmen wir sowas wie Demokratieerziehung. Wir wissen, Demokratieerziehung lässt sich nicht über ein Arbeitsblatt lernen, sondern durch tatsächliche Partizipation. Was dann aber passiert, ich plaudere aus dem Nähkästchen, ist, da kommt jemand von dem Ministerium an eine Schule, sagt, was macht ihr eigentlich mit der Demokratieerziehung? Die sagen, ah, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir bilden eine Arbeitsgruppe, die arbeitet dann 6 Monate unbemerkt. Merkt, stellt das dem Kollegium vor, dann wird gesagt, ja, das habt ihr gut gemacht und dann kommt das in den Ordner. Die Frage ist, Harald, wie schaffen wir es denn, ein humanistisches Bildungsideal, eins, das diese Orientierung in Zeit und Raum bietet, in einer Form zu implementieren, dass es nicht sofort wieder wegoperationalisiert, zensiert, geprüft und damit wieder, ich sag jetzt mal, funktionalistisch und ökonomisiert als Teil einer Checkliste gesehen wird. Das finde ich wahnsinnig schwer.
Bob, du stellst aber Fragen. Ich kann nicht über Wasser gehen. Ich werde wahrscheinlich keine befriedigende Antwort dazu geben. Ich will nur mal darauf hinweisen, mit den Unis passiert genau das Gleiche. Ja? Also es gibt da auch hehre Ideale, aber im Grunde genommen wird durchverwaltet und durchorganisiert, was nur irgendwie geht. Im schlimmsten Falle landet es dann bei sowas wie der Bologna-Reform und es wird also wirklich alles, also wir sind genau an der Stelle, wo es eigentlich drauf ankommt. Du drückst hier eigentlich mit allen Fingern in die Wunde rein. Ich verstehe es auch nicht, warum das System so scharf darauf ist, alles unbedingt wegoperationalisieren zu wollen. Aber dann ist es organisiert. Dann ist es sozusagen, sind Verantwortlichkeiten, sind dann auf einmal verteilt.
Scheinbar.
Und in dem Moment, wo Verantwortlichkeiten verteilt sind, ist es auch möglich, jemandem die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man jetzt sagen würde, wir geben dem Kollegium in der Schule grundsätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Teil der Zeit im Unterricht für neue Versuche zu nutzen. Also das heißt mal, was auszuprobieren, eine andere Form auszuprobieren, um dann vor allen Dingen dem Restkollegium mitzuteilen, das hat geklappt, das hat nicht geklappt, dann wäre die Frage der Schuld erstmal ganz weggedrückt, sondern man würde auf einmal gucken, lasst uns doch mal was Neues ausprobieren. Wir wissen ja nicht, was noch alles so Gutes gibt. Und da scheint eine Art von Normsucht da zu sein. Dinge werden normiert. Ich habe es mal so formuliert, wir sind von einer Vertrauenskultur, von einer Kultur des Vertrauens zu einem reinen Misstrauensmanagement geworden. Was wir hier ansprechen mit diesem Organisieren, bis der Arzt kommt sozusagen, ist das blanke Misstrauen. Und was wir rausnehmen müssen aus dem ganzen System, ist dieses ewige sich gegenseitig begucken und sagen, ach, also die können das nicht, wir müssen das irgendwie organisieren. Gerade den Schulministerien, den Schulämtern kommt dabei eine große Rolle zu, wenn die den Eindruck vermitteln, Freunde, ihr könnt da mal was ausprobieren, das hat jetzt gar keine negativen Konsequenzen, im Gegenteil, lasst uns die Fehler identifizieren, die wir machen können, und zwar möglichst schnell, damit wir von diesen Fehlern wegkommen. Das wäre natürlich eine ganz andere Sache. Stattdessen haben wir eine Art von fast schon Kommandostruktur wie in der Armee. Und dann gibt es eben diejenigen, die sich dann immer noch was trauen. Die sollte man als Best-Practice-Beispiele immer wieder auch zeigen, was alles möglich ist an Schulen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann in Anführungsstrichen die Normschule, die ganz klar fokussiert marschiert. Und zwar nach den Richtlinien, die vorgegeben sind. Und da kommt es auf den Mut der Beteiligten an. Denn eines bin ich fest davon überzeugt, es gibt die Spielräume. Und je mehr die Spielräume von den Akteurinnen und Akteuren genutzt werden würden, umso mehr wird er vielleicht auch das System als Ganzes darauf reagieren.
Du nickst die ganze Zeit, Klaus.
Ja, weil es absolut treffend aus meiner Sicht beschrieben ist. Also den Punkt, den der Harald hier ganz deutlich macht, ist, wir haben eine Kultur im System, die eher aus politischer Sicht verwalten ist und nicht gestalten, die dazu führt, dass bei allen Akteuren eher Angst und ein bisschen Misstrauen auch besteht, dass diese Schöpferkraft, dieser Mut, etwas auszuprobieren, mal nach vorne zu gehen, auch mal Fehler zu machen, das ist ja etwas, was wir nicht nur den Kindern übrigens austreiben. Kinder haben spätestens zweite, dritte Klasse furchtbar Angst davor, Fehler im Lernprozess zu machen, was fatal ist, sondern auch wir Lehrpersonen sind ja genauso sozialisiert worden. Im Referendariat, wenn man es geht, um die perfekte Stunde. Es geht ja nicht darum, dass ich einen Fehler in der Stunde mache und darüber reflektiere vom Versuch nachzudenken, um besser zu werden, was ja genau später meine tägliche Aufgabe sein wird, sondern es geht darum, die perfekte Stunde abzuliefern. Also haben wir diese Kultur so stark im System drin, und die resultiert aus meiner Sicht aus zwei grundsätzlichen Problemen, die miteinander wirken. Das erste Problem ist, es fehlt an systemischer Kompetenz. Wir doktern an diesem Bildungssystem an Einzelstellen rauf und runter, ohne zu verstehen, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. Ob ich jetzt da in die Frage der Migration gehe, Inklusion gehe, Digitalisierung gehe, das ist immer dasselbe. Geld rein in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, aber so funktioniert's nicht. Und das zweite damit verbundene Problem ist, wir haben kein Verständnis für Evidenz und für Ergebnisse im Bildungsprozess. Das heißt, wir schütten eine Reform nach der nächsten aus, die ungeheuer viel Geld kostet, aber wir hinterfragen gar nicht oder versuchen festzustellen, ob das wirkt oder nicht, sondern jeder Politiker, der aufs Neue in einem Kultusministerium sitzt, kommt aus der Kiste und sagt, ich habe eine neue wunderbare Idee, und schon passiert dasselbe wieder. Also wir schaffen es überhaupt nicht, das System vernünftig mal zu hinterfragen, zu reflektieren, und dann die Beispiele, die Harald angesprochen hat, nehmen wir sie Best-Practice-Beispiele, so aufzugreifen und unter die Leute zu bringen, in eine Kultur des Aufgehens, des Miteinanders, des sich etwas Zutrauens. Daran fehlt's radikal, und deswegen funktioniert das also schwierig.
Ich muss kurz etwas aufnehmen, was Harald gerade noch gesagt hat. Ich saß mit der damaligen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Frau Katharina Günther-Wünsch, in Berlin auf einem Podium, in dem sie sagte, die Lehrkräfte sollen mutiger sein. Das fand ich auch gut. Da habe ich ja gesagt, Frau Günther-Wünsch, Das finde ich auch gut, aber ich würde mir ein System wünschen, in dem man nicht mutig sein muss, um das Richtige zu machen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich eigentlich an alle Bereiche richtet, denn ich habe genug Menschen, die mir schreiben, ich möchte hier innovieren, ich möchte hier Neues ausprobieren, ich möchte experimentieren, aber ich kriege nur Steine in den Weg gelegt, weil Leute, die schon lange nicht mehr im System sind, nicht verstehen, was wir hier eigentlich machen. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, Klaus, auf den ich gerne nochmal eingehen möchte, nämlich der Punkt Digitalisierung. Wir haben ja jetzt gerade auch die ESEALS-Studie wahrnehmen können, in dem gezeigt wurde, dass die Digitalkompetenz bei Achtklässlern massiv nach unten gegangen ist. Nicht im gymnasialen Bereich, aber in allen anderen Schulformen. Dies wird in einem Beitrag von SWR Wissen vom 12. November dieses Jahres beschrieben. Hören wir mal rein.
Es gibt Neuigkeiten aus den deutschen Klassenzimmern. Heute ist nämlich eine große internationale Vergleichsstudie vorgestellt worden, so etwas Ähnliches wie die große bekannte PISA-Studie, und zwar die ISILS-Studie, die Schulleistungen in verschiedenen Ländern vergleicht im Bereich Digitalkompetenz, also was Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse können im Umgang mit Computern und mit digitalen Informationen. Die eher gute Nachricht: Deutschland liegt da im internationalen Vergleich im guten Mittelfeld. Die eher schlechte: im Vergleich zur letzten ISILS-Studie vor 5 Jahren haben die Schülerinnen und Schüler deutlich an Kompetenz verloren, wobei die Kompetenzen auch sehr ungleich verteilt sind. Es gibt eine sehr schmale Leistungsspitze. 1% der Heranwachsenden sind super im Digitalbereich. Die erreichen die höchste Kompetenzstufe. Aber 40% der Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse können an Digitalgeräten quasi nur klicken und wischen. Unsere Bildungsexpertin Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat sich die Präsentation dieser neuen Studie angeschaut. Anja, nur wischen und klicken. Was können denn viele Heranwachsende nicht am Computer laut der neuen Studie, und wie ist das geprüft worden?
Also erstmal ist geprüft worden, wie gut die eben mit Computern und digitalen Medien grundsätzlich umgehen können, also ob sie die zum Recherchieren und Kommunizieren von Informationen nutzen können und wie reflektiert sie damit umgehen können. Also ganz konkret, ob sie wissen, mit welchem Programm sie bestimmte Dateien öffnen können, ob sie die Dateiendung kennen und ob sie auch erkennen können, wie glaubwürdig recherchierte Informationen sind. Und eigentlich hat man ja angenommen, dass die sogenannten Digital Natives, also die Generationen, die mit den digitalen Medien und Geräten aufgewachsen sind, auch leicht den Umgang damit beherrschen.
Ja, sollte man meinen.
Sollte man meinen, aber dass es ein Trugschluss ist, das hat sich schon vor 5 Jahren gezeigt. Aber dass sich diese Entwicklung sogar noch verschlechtert, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Genau, vor 5 Jahren waren es 33% der Achtklässlerinnen und Achtklässler, die wirklich nur die einfachsten Sachen am PC durchführen konnten. Und dieser Anteil, der ist jetzt sogar auf knapp 41% gestiegen. Das ist schon hart. Also diese Altersgruppe, die kann zum Beispiel einen Link in einer E-Mail öffnen oder ein Bild in ein Dokument einfügen, kann auch in Instagram weiterwischen, scheitert aber direkt an komplexeren Aufgaben.
Wie verbinden wir diese beiden, sage ich jetzt mal, Punkte? Digitalkompetenz auf der einen Seite, aber ihr sagt auch Kreativität, Menschwerdung. Wie kriegen wir das zusammen? Denn dass der Umgang mit Digitalität eine wichtige Rolle spielt in einem Bereich, der 2040 um die 3 Millionen Arbeitsplätze neu erschafft, das dürfte uns ja auch klar sein. Wie kriegen wir diesen Spagat hin?
Naja, also wichtig ist ja bei allen Instrumenten, die wir benutzen, und die digitalen Technologien sollten zumindest Mittel sein und nicht Zwecke und Ziele darstellen. Da muss man, glaube ich, schon ziemlich unterscheiden. Solange sie nur Mittel sind, brauchen wir aber auch die Fähigkeit, eben mit diesen Mitteln entsprechend umzugehen. Und auch die digitalen Technologien verlangen ja eine grundlegende Orientierung in der Welt und nicht nur ein Herumklappern auf irgendwelchen Tastaturen oder das völlig zusammenhanglose Suchen im Netz. Also Zwecke, Ziele und so weiter sollen ja eigentlich von den Personen dann ins Netz gesetzt werden, die das Netz benutzen. Und zwar am besten so, dass das Netz ihnen von vornherein nicht schon mitgeteilt hat, welche Zwecke und Ziele sie zu verfolgen haben. Das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Aber es gehört so eine Art von Grundmenschsein dazu, mit technischem Gerät so umzugehen, dass einen die Technik nicht übermannt. Ich weiß nicht, ob man das gendern kann, weiß nicht. Ja? Also dazu gehört, dass man zunächst einmal, und das ist eigentlich meine ganze Aussage, um mit digitalen Geräten gut umzugehen, muss ich als Mensch stabil sein, weil nämlich die Art und Weise, wie digitale Geräte mit mir kommunizieren, ist nicht menschlich. Die Geschwindigkeit ist unmenschlich, die Menge an Informationen, die mir präsentiert wird, ist unmenschlich. Man denke nur an den berühmten Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn wir uns anschauen, was wir per Augen Tag für Tag ununterbrochen an Informationen aufnehmen, das könnten wir in Textform niemals schaffen. Das bedeutet, wir werden in einer ganz bestimmten Art und Weise von diesen Geräten belastet. Das heißt aber auch, das muss immer wieder unterrichtet werden. Du hast nicht nur Sensoren in deinen beiden Augenöffnungen, sondern es gibt noch ganz andere Sensoren in deinem Leben, die dich mindestens genauso gut orientieren können, wenn nicht unter Umständen sogar, wenn ich an das Wort Intuition denke, wie Klaus eben sagte, das Systemische muss dabei sein. Das heißt, die Schule wird darauf Rücksicht nehmen müssen, muss darauf reagieren, dass diese Instrumente in der Welt sind, muss aber vor allen Dingen die Rolle haben, klarzumachen, was sind die Grenzen, was sind die Probleme, die mit den Instrumenten einhergehen, ohne sie zu verteufeln. Und es gibt hier ja klare Positionen. Der immerwährende Hinweis, pass auf, wenn du irgendeine KI verwendest, jede Anfrage ist zwischen 20 und 30 Mal umweltschädlicher als eine Google-Suche zum Beispiel. Pass auf, wenn du das machst, pass auf mit den Geräten, sei vorsichtig und hab möglichst viele Schutzmechanismen in deinen Geräten drin, sodass du nicht überrollt und dann eben auch entsprechend manipuliert werden kannst. Nutze die Gelegenheiten und lass dir von der Schule erklären, wo sind die sicheren Felder im Netz, auf denen du dich gut informieren kannst, in die du Vertrauen haben kannst. Ich glaube, das ist für die Schule ganz wichtig, dass sie diese Felder anbietet. Und das bedeutet natürlich auch eine entsprechende Ausbildung bei den Lehrerinnen und Lehrern. Also Bob, wenn ich ganz kurz nochmal sagen darf, vielleicht mögen sich die einen oder anderen wundern, weshalb ich überhaupt zu diesem Thema mitspreche. Ich bin ja nur an der Universität. Ich mache seit 7, 8 Jahren fast nichts anderes mehr als Lehrerfortbildung. Das heißt, ich bin in dem Business sozusagen drin, wo ich all die Lehrerinnen und Lehrer treffen, die gerade, was das Stichwort Klimawandel und Nachhaltigkeit betrifft, so eine Art von großen Brückenthema haben zwischen all den Feldern. Und ich erlebe eben genau diese Fragen, die gerade im Hinblick auf die Digitalisierung immer wieder bei diesen Fortbildungen, wobei wir zunächst einmal über was ganz anderes sprechen, aber wo es dann darum geht, wie kann ich das einsetzen? Das heißt, es gibt einen ganzen Teil bei den Fortbildungen, wo ich nur darüber berichte, was sind die vertrauenswürdigen Quellen im Netz, wo man sich über dieses Thema zum Beispiel hinreichend gut informieren kann. Nur mal als Beispiel.
Ich fand das gerade schön, dass du das nochmal gesagt hast mit den Fragen, wie gehe ich damit um und was heißt das eigentlich im Prozess? Denn ich glaube, das hat Schule sehr lange verpasst. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Schüler ein Referat gehalten hat und die Aussage war dann, das hast du ja von Wikipedia einfach nur abgeschrieben, wäre meine Rückfrage, wann habt ihr denn gelernt, so zu recherchieren, dass man es nicht einfach überträgt? Denn das genau ist ja das, was... Kommen wir nochmal kurz drauf zurück. Alfred North Whitehead meint mit dem Erwerb der Kunstfertigkeit der Wissensaneignung. Das kann ich aber natürlich nur, wenn ich begleitet werde und wenn ich es auch schaffe, dass jemand versteht, auf welche Weise kann ich KI anwenden, um besser zu werden? Auf welche Weise kann ich KI anwenden, um tatsächlich schlechter zu werden? Da gibt es ja einen Begriff für De-Skilling. Klaus, du hast, ich glaube, quasi ohne anwesend zu sein jetzt die ganze Zeit innerhalb der letzten Jahre den Digitaldiskurs zum Beispiel auf Twitter, wo sich ja viele, viele Lehrkräfte auch miteinander ausgetauscht haben, mit einer Sache geprägt, nämlich mit der Aussage Pädagogik vor Technik. Das, was Harald aber gerade gesagt hat, geht doch eigentlich genau in diese Richtung, oder? Zu sagen, wir müssen erstmal eine Beziehung aufbauen, wir müssen miteinander ins Vertrauen kommen, aber dann ist Technik natürlich auch wichtig, um dieses Verständnis des Umgangs zu erlernen.
Ohne Frage. Also Technik ist immer schon seit Menschengedenken wesentlicher Bestandteil unserer Kultur. Und wir wären ja verrückt zu sagen, die Technik müssen wir aussperren und wird per se keine Bedeutung haben. Es kommt ja immer darauf an, wie es mir gelingt, diese technischen Möglichkeiten im Bildungsprozess zu integrieren und zu nutzen. Und dafür ist sicherlich ein pädagogisches Grundverständnis notwendig. Ich reduziere es mir auf die Frage, wer ist eigentlich der Mensch? Und du hast zwei schöne Punkte genannt, Bob, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, was du gesagt hast, der Mensch muss begleitet werden. Klar, er muss begleitet werden, und zwar mit einem klaren pädagogischen Ziel, mit einem klaren pädagogischen Verständnis. Wohin soll die Reise eigentlich gehen? Was ist das Ziel des Ganzen? Und das Zweite, was du schon gesagt hast, ist, der junge Mensch muss es verstehen können, wie er recherchiert, warum er recherchiert, warum er manche Sachen vielleicht versteht und noch nicht. Und damit ist Timing einer der zentralen Punkte in jedem pädagogischen Kontext. Das heißt, ich muss mir überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt für welche Technik? Und das ist etwas, was ich pädagogisch reflektieren muss. Ich kann nicht hergehen und sagen, wunderbar, jetzt gibt's Tablets für alle, die ökologisch übrigens ein Riesenproblem sind, wenn wir sie alle 2, 3 Jahre austauschen. Jetzt schmeißt man die mal in die Schullandschaft und hoffen dann darauf, dass die Kinder das schon richtig machen werden. Das ist pädagogisch naiv.
Was mich in eurem Buch, um mal so einen harten Cut kurz zu machen, was ich sehr interessant fand in eurem Buch, gute Bildung sieht anders aus, habt ihr an einer Stelle den sokratischen Eid der Ärzte auf den Lehrerberuf übertragen Und ihr schreibt gleichzeitig dazu nicht als Dogma, sondern als Gesprächsgrundlage. So, jetzt sind das zwei Seiten, das sind etwa, ich weiß nicht, vielleicht 60 Punkte, die können wir hier nicht alle diskutieren, aber ich habe mal 2,5 rausgeschrieben. Unter anderem steht da, dass die Lehrkräfte sich dazu verpflichten, ich zitiere mit Kürzungen, jedes Kind seinen Möglichkeiten und seinem Entwicklungsstand entsprechend zu fordern und zu fördern. Kein Kind zurückzulassen, Motivation zu suchen, aufzugreifen und zu wecken. Und weiterhin fordert ihr dann Kommunikation mit Eltern auf Augenhöhe, Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen. Das hat Harald gerade auch angesprochen, finde ich, so in diesem, vielleicht in einem Begriff, den wir Fehlerkultur nennen können. Bedeutet das gleichzeitig aber jetzt nicht auch, dass das noch nicht geleistet wird dann, Harald?
Also der sokratische Eid, wenn wir Lesungen machen, der Klaus und ich, dann ist das etwas, wir lesen das im Wechsel, ja? Also ein bisschen wie so ein Kirchenpsalm, ja? Wir stehen da vorne und hämmern das da raus, so. Und dann kommt am Ende tatsächlich mindestens immer einer sagt Amen, so. Ja? So. Okay. Das fordern wir ja auch raus, ne? Wir stehen da, wir können nicht anders und so weiter. So. Was wir damit sagen wollen, ist im Grunde genommen sowas wie, ich will nicht sagen, unbedingt einen kategorischen Imperativ zu setzen, aber so eine Grenze. Was wäre die beste aller Welten, die wir uns vorstellen können für diejenigen, die in der Schule sind? Was wäre das? Wie musste der Umgang sein, wo alle praktisch fröhlich reingehen morgens und noch fröhlicher wieder rausgehen? Ne? Das wäre es doch. Also wirklich so einen Durchlauferhitzer zu haben für Lebensfreude. Wenn das Schule sein könnte, mit all den Unwägbarkeiten, die dahinter sind, all den Schwierigkeiten, die im Einzelnen auftreten, dann wären wir doch zu Hause. Meine Güte, man stelle sich das vor. Übrigens von Universitäten finde ich das auch ganz großartig. Das so. Stattdessen sind es Motivationszerstörungsmaschinerien. Ich würde es fast mit einem anderen Buchtitel beantworten. Im Grunde sind die Lehrerinnen und Lehrer guten Willens. Es gibt ja dieses schöne Grunde Buch, im Grunde gut. Ja? Im Grunde sind alle, die an die Schule gehen, gute Leute. Sie meinen das gut und manchmal machen sie es auch richtig gut. Aber oft sind eben die Umstände nicht so, wie es sein müsste, damit es richtig gut wird. Und deswegen ist es vielleicht immer wieder gut, sich daran zu erinnern, was ist eigentlich der Zweck von Schule? Dass man das nicht aus den Augen verliert. Und wenn ich es mit dem einen Mittel nicht kann, dann muss ich vielleicht mal was anderes probieren, weil ich weiß ja, wo ich hin will. Ich will ja niemanden in der Klasse verlieren. Ich möchte, dass möglichst alle motiviert sind. Also die Vision von einer guten Schule zu thematisieren, also das ist für mich auf jeden Fall die Second Story in dem Buch. Die andere Story, die Klaus eben schon angesprochen hat und die man gar nicht hoch genug hängen kann, ist die offenbare Unkenntnis über das, was in den Erziehungswissenschaften im Laufe der Jahrzehnte alles sich an Informationen zusammengefunden hat, was so oft von der Politik oder den Schulinstitutionen, ich würde mal sagen, ignoriert wird. Wenn ich Physiker wäre und hätte das Gefühl, dass jemand meine Naturgesetze, die wir jetzt nun festgestellt haben, einfach ignoriert, um irgendein Bullshit da in die Welt zu setzen, dann würde ich richtig sauer werden. Ich meine, es gibt solche Versuche immer wieder, ich weiß. Aber bei der Schule wundere ich mich ein ums andere Mal, warum so viel von dem, was bekannt ist, ich denke nur insbesondere auch an die Hattie-Studie, nicht viel, viel deutlicher und klarer von den Ministerien und den Schulämtern auch immer zum Thema gemacht.
Ich meine, Klaus ist ja der Übersetzer der deutschen Hattie-Studie. Es gab jetzt gerade wieder eine Neuauflage, wirklich wundervoll zu lesen. Die Hattie-Studie ist, glaube ich, bei ihrem ersten Erscheinen vor allen Dingen dadurch genutzt worden, dass man Cherry-Picking betrieben hat und es nicht verstanden hat, dann mehr oder weniger seinen Frontalunterricht legitimiert hat und zum Beispiel nicht nachgeschaut hat, dass Hattie gar nichts von Frontalunterricht sagt, sondern vom Lehrer als Change Agent spricht, der dann gut ist, wenn er das Lernen durch die Augen seiner Schülerinnen und Schüler sehen kann. Deshalb heißt ja die deutsche Übersetzung auch Lernen sichtbar machen. Was ich mich da immer wieder frage, weil Harald, ich stimme dir zu. Ich habe jetzt letztens erst wieder diese Erfahrung gemacht. Ich habe eine Studie gelesen zu der Unwirksamkeit von Korrekturen. Da denkt man, wie Unwirksamkeit von Korrekturen? In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass die Korrektur einer Klassenarbeit keinen Effekt für das weitere Lernen hat. Es gäbe Effekte, zum Beispiel, wenn man daneben schreiben würde, was die Schülerinnen und Schüler überprüfen sollten. Sowas wie prüfe die Sachlogik. Davor müsste man das natürlich aber einführen, ist klar. Aber in den Lehrerzimmern habe ich manchmal den Eindruck, dass ein seltsamer Widerstand zu Erkenntnissen der sowohl empirischen als auch anderer Forschungsgebiete zu ihren eigenen Bereich kommt. Jetzt kann ich mir das so ein bisschen herleiten mit der Vermutung, ein Siebtel der Lehrerarbeitskraft ist alleine Korrektur. Wenn ich jetzt auch noch bestätigt bekomme, dass das sinnlos ist, dann ist das wirklich, also das frustriert ja noch mehr. Aber Klaus, siehst du das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass Lehrkräfte oft sich zurückziehen auf eigene Erfahrungswerte und es schwer haben, die Erkenntnisse der Forschung mit einzubeziehen?
Also die Korrekturarbeit ist echt ein schönes Beispiel, weil sie zum einen aufzeigt, was wir anders machen müssen, um Schülerinnen und Schüler zu helfen, und zum anderen, was notwendig ist, dass wir unseren Einfluss als Lehrpersonen optimieren. Mit John Hattie, du hast ihn ja angesprochen, habe ich ja mal auch vieles zu den Haltungen von Lehrpersonen gemacht. Und eine dieser zentralen Haltungen lautet, Schülerleistungen sind eine Rückmeldung für mich, über mich, aus Sicht der Lehrperson.
Ja.
Was bedeutet das? Ich korrigiere nicht nur, damit die Schüler irgendwie was zurückbekommen, den Fünfer, den Vierer, den Dreier, den Zweier, den Einser, sondern um zu erkennen für mich, was hat im Unterricht funktioniert und was hat im Unterricht nicht funktioniert. Und das ist die entscheidende Haltung, um eine Korrektur wirksam werden zu lassen. Wenn ich das bloß abarbeite und nicht mehr vernünftiges Feedback auf der Ebene Aufgabe, Prozess und Selbstregulation, du hast das angesprochen, Bob, mit deinem Beispiel, da muss mehr markiert sein als der Fehler. Ich muss dem Schüler sagen, was sind die nächsten Schritte, um besser zu werden.
Aber Klaus, ich muss dir kurz was sagen. Ich habe bei meiner letzten Klassenarbeit in Deutsch, 10. Klasse, da habe ich oben in der Klassenarbeit sie ankreuzen lassen, welche Art von Feedback sie wollen. Audio-Feedback, das spreche ich auf, ein schriftliches Feedback, also das heißt ein Fließtext, eine Checkliste oder gar kein Feedback. So, jetzt ist erstmal spannend zu hören, keiner hat kein Feedback gewollt. Jetzt haben mir Leute aus dem Internet, ich denke ja laut, dann gesagt, ja, aber diejenigen, die es am meisten brauchen, die kreuzen doch an kein Feedback und dann ist das schlecht. Habe ich gesagt, nee, weil das ist ja auch nicht das erste Feedback, was sie kriegen. Feedback ist nämlich, oder sagen wir mal Rückmeldung, eine der drei wirksamsten tiefen Dimensionen von Unterricht. Das wissen wir mittlerweile. Das Interessante ist nur, dass viele Lehrkräfte sich dann gemeldet haben, als ich das gemacht habe und gesagt habe, ich kann es nicht leisten. Das kriege ich nicht auch noch hin. Und ich verstehe die ja, weil ich habe jetzt über 10 Jahre lang ein volles Deputat mit Englisch, Deutsch und Geschichte gehabt. Das heißt, du sitzt ab Oktober jedes Wochenende an den Korrekturen. Gleichzeitig denke ich, wie kann es sein, dass wir also etwas, was die höchste Wirksamkeit ist, nicht machen können, während wir die ganze Zeit auch Dinge machen, die man ja auch als Bullshit-Arbeit sehen könnte. Ne? Das war jetzt einfach nur ein Gedanke, in dem sich überhaupt keine Frage verbirgt, Klaus, aber das macht mich so wahnsinnig, weißt du, weil das, was du sagst, das ist doch eigentlich klar. Wie kriegen wir das denn hin, ein System zu bekommen, in dem das berücksichtigt wird? Also ich würde so weit gehen und sagen, brauchen wir 4 Klassenarbeiten? Lass uns 2 Klassenarbeiten machen, mit stetigem Rückmeldung im Lernprozess und dann einer tatsächlich guten Rückmeldung nach der Klassenarbeit, um das zu priorisieren, was tatsächlich wirksam ist. Komma oder?
Absolut, Bob. Wir haben unsere Kapitel im Buch ja immer auch mit dieser Spannung aufgebaut. Weniger von dem einen, mehr vom anderen. Und ein Kapitel heißt weniger Noten, mehr Feedback. Wir sind nicht gegen Noten. Noten haben durchaus eine Berechtigung im Schulsystem. Da spielt ja durchaus auch dieser Leistungsgedanke eine Rolle. Aber wir haben es im System ein Stück weit überdreht, die ganze Geschichte. Wenn ich als Grundschüler in Bayern in der 4. Klasse 18 Proben schreiben muss, um dann im April, März mein Übertrittszeugnis zu bekommen, dann heißt es in der Folge jede Woche eine Probe. Und da komme ich irgendwann aus dem Korrigieren nicht mehr raus. Und wie hat zu mir letztes Mal ein Lehrer gesagt, ist es leid, täglich der Henker zu sein. Das heißt, wir überdrehen es an dieser Stelle, davon etwas weniger. Und das, was wir hier machen, vernünftig, sinnvoll, mit Bedacht, um dann auch dieses Feedback, das notwendig wäre, für die Schülerinnen und Schüler reinzubringen, aber immer auch für mich die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, was hat dieses Feedback eigentlich mit mir zu tun. Und darum ist es für uns immer so ein wichtiger Punkt im Buch gewesen, wir überdrehen manchmal eine Situation, also weniger von den einen und dafür dieses mehr vom anderen, was hier notwendig wäre. Und in dem Beispiel hier ist es ganz klar, wir müssen Lehrpersonen ein Stück weit entlasten, ihnen die Räume geben, die Ressourcen geben, damit sie so einen wichtigen Faktor wie Feedback, der übrigens im Vergleich zu vielen anderen fast nichts kostet, sinnvoll einsetzen können.
Ich musste gerade nur grinsen, weil die Lehrer müssen mehr Dichter und Denker sein und weniger Richter und Henker. Harald, du hast tatsächlich auch die Petition, meine ich, unterschrieben gegen die Stegreifaufgaben in Bayern, richtig?
Ja, also ich finde es einfach übertrieben. Genau, das, was Klaus eben sagte. Und in diesem Übertrieben steckt ja auch ganz interessant so eine nur Sekte- oder Selters-Vorstellung. Also, dass es was dazwischen geben könnte, so dieses Analoge, ja, gibt eben entweder nur 0 oder 1. Und wir plädieren gerade in dem Kapitel ja wirklich dafür, es gibt ja unterschiedliche Schülertypen. Also, die einen brauchen eine feste Marke, wo sie sagen können, da stehe ich. Und wieder andere, die kannst du nur demotivieren dadurch, dass du ihnen ständig sagst, hör mal, du bist aber eher im unteren Bereich. Ja? Also das heißt, da wieder zu gucken, auch an unseren sokratischen Ei zu denken, wie kann ich denn mit denen so umgehen, wie kann ich mit den anderen so umgehen, auch da Spielräume für die Pädagoginnen und Pädagogen zu lassen, die in der Schule, wie gesagt, meiner Ansicht nach im Grunde gut sind. Und ihnen diesen pädagogischen Spielraum zu lassen, wie kann ich damit umgehen, das halte ich für eine ganz wichtige Entwicklung. Und es wird vielleicht auch zu wenig mit denen gesprochen, die tagtäglich in Schule sind. Denn sehr, sehr oft ist es ja so, dass die Beschwernisse dadurch entstehen, dass irgendwas vom Ministerium oder von den Schulämtern kommt und dann sozusagen diejenigen, die an der, in Anführungsstrichen, Front sind, sagen, das können wir gar nicht mehr leisten, das geht so gar nicht, so können wir gar nicht umgehen. Also ich denke, es wäre gut, etwas weniger von diesen Notenerzeugungsmaschinen zu haben und dafür mehr drauf einzugehen, wie wir das eben besprochen haben, dass man ein bisschen weniger hat, mehr in der Korrekturphase tätig ist, mehr Feedback liefert. Und das Allerwichtigste ist ja, dass viele dieser Situationen, dieser Überprüfungssituationen, sind Angsterzeuger. Und das sollten wir nicht wollen, dass unsere Kinder, die in die Schule gehen, Angst vor
der Aber Harald, das hat uns doch auch nicht geschadet. Schreiben dann 10 Leute in meine Kommentarspalte. Ja, nein.
Vielleicht doch.
Genau, nein, ich finde das immer interessant, weil wenn jemand das schreibt, das ist so eine typische Reaktion, ja, das hat uns ja auch nicht geschadet. Und dann schreibe ich manchmal, aber schau, wie schön es vielleicht geworden wäre, wenn es dir nicht nur nicht geschadet hätte, sondern du zusätzlich unterstützt worden wärst. Ne?
Ganz genau. Genauso sehe ich das auch. Also ich finde, man hatte zu jeder Zeit Gelegenheit, Schule besser zu machen. Ja, und es gibt immer wieder Tage, wo man mit großer Freude in die Schule reingegangen ist und auch wieder rausgekommen ist. Und im Nachhinein frage ich mich, warum es nicht möglichst viele Tage waren. Ich meine, es kann nicht ein immerwährendes Glück geben, das will ich nicht sagen. Aber es gibt eben Möglichkeiten, wo Kinder und Jugendliche richtig froh sind. Und in dem Buch sprechen wir eine Situation an, die hat der Klaus da reingeschrieben. Er hat, ich glaube, ein Mädchen bei irgendeiner Art von Tanztraining. Ja, die waren total in dem Tanztraining drin auf der Straße. Die hatten so ein Ghetto-Blaster dabei und wollten also in einer bestimmten Form einen bestimmten Tanz zu dritt oder zu viert da machen. Und er erzählte mir das, dann schrieb dann auch, mein Gott, wenn wir die Kinder in der Schule in diesen Zustand bringen können, ja, total fokussiert auf eine Sache zu sein, die ihnen Freude macht. Stellt euch das mal vor. Und das müsste eigentlich der wesentliche Teil von Unterricht gerade in der Grundschule sein, bevor wir immer und immer wieder mit hoher Frequenz Notenabgaben üben. Möchte ich nur mal darauf hinweisen, jedes Mal, wenn so ein Test geschrieben wird, wird nicht unterrichtet. Es geht also auch Unterrichtszeit verloren dadurch. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ich wollte nur kurz anfügen, ich habe 2 Stunden jede Woche, wo die Schülerinnen und Schüler in so einem Glückszustand rausgehen. Weißt du, was das ist?
Nee, was?
Theater AG.
Ah ja! Ja, klar.
Das ist, die kommen nach freitags 4:15 hin. Und das Interessante ist, sie spielen ja nicht nur und kommunizieren und bewegen sich, sondern sie führen höchst intensive und tiefgreifende Interpretationsgespräche. Eine Schülerin hat mir gesagt, nach dem letzten Jahr, als wir schon wieder zum 2. Jahr in Folge Shakespeare gespielt haben. Und zwar nicht, weil wir Oberstudienräte das wollten, sondern weil die uns überzeugt haben. Mein Kollege und ich haben gesagt, oh, können wir nicht mal was Modernes jetzt machen? Nein, die Schülerinnen und Schüler wollten noch mal Shakespeare spielen. Da hat mir eine Schülerin gesagt, die jetzt an einer anderen Schule ist, Herr Blume, wir haben jetzt Nathan der Weise gelesen. Meine Mitschüler haben gesagt, die verstehen das nicht. Ich habe das durchgelesen, alles kapiert. Weil wenn du einmal so Shakespeare gelesen hast, weil du das für dich so angeeignet hast, weil es so relevant ist, dann brauchst du von Nathan, ehrlich gesagt, keinen Schiss mehr. Ne?
Also wenn ich dazu was sagen, ich habe ziemlich früh angefangen, Theater zu spielen. Ich kann nur sagen, es ist das Größte. Es ist eine der größten Quellen meiner Lebensfreude überhaupt. Ja. Also kann ich nur unterstützen, ja.
Ich meine, ich wünschte, wir wären jetzt ein Videopodcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann hätte man einen Harald Lesch förmlich anfangen können zu spielen. Aber ja, so geht's mir auch. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben in diesem Podcast-Gespräch ja schon einige Türen geöffnet. Wir haben Inhalte eures Buchs Gute Bildung sieht anders aus besprochen. Das kommt in die Shownotes. Ich habe gerade noch mal von der Hattie-Studie gesprochen, Klaus, die du übersetzt hast. Es gibt da eine Version, die möchte ich auch allen ans Herz legen, nämlich, ich glaube, Hattie für gestresste Lehrer heißt die. Das ist nicht ganz so dick wie die neueste Version, die es auch gibt, die, glaube ich, so irgendwie gefühlt A0-Format und 400 Seiten hatte. Also ist jetzt kein Taschenbuchformat. Lohnt sich auch, aber das für gestresste Lehrer ist für so einen Gesamtüberblick und als Impulsvorlage ganz schön. Jedenfalls nochmal die Frage an euch beide. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das ist etwas, was euch auch nochmal so inspiriert oder inspiriert hat, wo ihr sagt, das führt die Themen, die wir heute besprochen haben, noch ein kleines bisschen weiter, Klaus?
Ich schwanke immer zwischen aktuellen Studien durch die Arbeit mit John Hattie, dass ich die Meta-Analysen sichte. In letzter Zeit habe ich jetzt ganz viel wieder gelesen in der Pädagogik der Antike. Ich habe mir ein Buch vor Jahren herausgegeben, wo ich die antiken Größen mal durchgeklopft habe im Hinblick auf ihr pädagogisches Denken. Und ich bin immer völlig beeindruckt. Manchmal ist die Sprache ein bisschen sperrig und der Zugang ein bisschen schwierig, aber ich bin insofern völlig beeindruckt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man in der Antike mindestens, wenn nicht sogar besser verstanden hat, wer der Mensch ist und worauf es wirklich ankommt. Wir leben heute in einer Zeit, die so schnelllebig ist, wo so viele Ablenkungsmechanismen da und dort sind, sodass ich manchmal genieße, in die Antike zurückgezogen zu werden und mich dort zu verlieren, weil es ungeheuer reich ist an Erkenntnissen und an Einsichten und an Reflexionsvermögen, sodass ich das manchmal echt liebe und meinen Studentinnen und Studenten immer wieder empfehle. Ich bringe immer Zitate von Seneca, von Cicero, zuletzt von Marc Aurel, weil es absolut spannend ist, diese Größen auch noch mehr nachzuverfolgen.
Ja, ich meine, gerade Lehrkräfte sollten sowieso mehr Stoiker lesen. Insofern ist der Hinweis vielleicht nicht schlecht. Harald?
Ja, Stoa kann nichts schaden. Ich musste gerade daran denken, ich bin gerade in einem Seminar, da geht es um das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas und da geht es um einen Imperativ, der deutlich anders ist als der von Kant. Bei Kant geht es ja darum, handle so, dass du es zu einem allgemeinen Gesetz werden kannst und Jonas erinnert an die Verantwortung, die wir haben für Generationen, die noch gar nicht da sind. Handle so, dass dein Handeln ein echtes, gedeihliches Weiterleben aller Kreaturen auf dem Planeten ermöglicht. Und das hat mich sehr inspiriert dazu, dass man gerade die Schule ganz, ganz früh schon mal einen Blick auf die Erde werfen kann. Also du merkst, der Astrophysiker kommt am Ende des Podcasts da doch noch durch, dass wir uns anschauen, das sind wir, da ist es unser Zuhause, wenn wir von außen draufblicken. Ich glaube, deswegen ist die Astronomie auch so wichtig, weil sie sich um 180 Grad drehen kann, weg vom Universum, zurück nach Hause. Und dass uns klar wird, dass Schule ein ganz großartiger Ort sein kann, wo wir junge Menschen auf eine Zukunft vorbereiten, von der wir noch nicht wissen, wie sie wird. Aber wenn wir uns alle zusammenreißen und das Gute machen auch, dass das eine gute Zukunft werden kann. Trotz all der ganzen Krisen, in denen wir drinstecken. Und diese Zuversicht zu vermitteln, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und da ist Hans Jonas für mich eine sehr große Inspirationsquelle. Und Hannah Arendt mit ihrem wunderbaren Satz, wo Menschen zusammenkommen, kann man mit Wundern rechnen. Und manchmal braucht man Wunder, damit die Dinge sich verändern.
Und als Wiederaufnahme eines kleinen Teils dieses Podcasts von eben sage ich dazu Amen. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Super. Wir sagen danke.
Danke. Dankeschön. Dank. Danke. Großartig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.